Nachdem Leer 1856 ans Eisenbahnnetz angeschlossen ist und noch bevor Ende des 19. Jahrhunderts das Rathaus im deutsch-niederländischen Renaissance-Stil erbaut wird, entsteht 1876 ein ungeahnt nachhaltiger Ausgangspunkt für das kulturelle Leben der Stadt. Der Verein Junger Kaufleute e.V. Behutsam nimmt das Vorhaben Gestalt an, so heißt es in einer schriftlichen Überlieferung noch vor der ersten Satzung.
Welche Zwecke nun dieser Verein befolgen soll, respektive will, darüber wollen wir uns vorläufig nicht auslassen, da wir als die jüngeren Kaufleute darüber keine Vorschläge machen dürfen, ohne vorher die älteren Herren der Kaufmannschaft gehört zu haben.
Diese Denkungsart kündet von längst vergangenen Zeiten. Die in der ersten Satzung genannten Ziele lauten:
Fortbildung im kaufmännischen und allgemeinen Wissen, Förderung des genossenschaftlichen Sinnes und der Zusammengehörigkeit der Mitglieder, Leseabende und gesellige Zusammenkünfte.
Grandiose 150 Jahre nach der Gründung steht der Verein Junger Kaufleute e.V. für ein unvergleichliches Kleinod, einem Kontrapunkt gleich inmitten der sich rasant wandelnden Welt, wo sich musikbegeisterte Menschen auf und vor der Bühne seit Jahrzehnten einander wertschätzend begegnen. Auf der Suche nach einer Art Erfolgsrezept gilt es, zuzuhören.
Nach den Kriegsjahren hat sich ja wieder ein Vorstand gefunden, 1952. Da war zum ersten Mal eine Frau im Vorstand, nämlich Frau Schumacher.
Gritje Oldiksnannen, seit 2008 erste Vorsitzende des Vereins Junger Kaufleute e.V.
Die dann ja im Jahr 1964 den Vorsitz übernommen hat. Seither machen wir auch tatsächlich nur die klassischen Konzerte und seither haben immer diese Position des Vorstandes Frauen besetzt. Das ist tatsächlich so.
Ich weiß nicht, wie viele von euch hier anwesend heute haben Frau Schumacher persönlich gekannt.
Eine der renommiertesten Pianistinnen der Gegenwart, Elisabeth Leonskaja, folgt vor Jahrzehnten der Einladung von Margarete Schumacher nach Leer. Seither spielt diese hörweisen weitende Meisterin im Konzerthaus Wien, in der Wigmore Hall London, in der Tonhalle Zürich, in der Carnegie Hall New York und immer wieder gerne im Theater an der Blinke in Leer. So wie im Februar des Jubiläumsjahres 2026.
Sie alle und wir ernten das, was sie hier gesät hat. Es war wirklich sehr wichtig für mich, damals auch jetzt in Erinnerungen, Frau Schumacher persönlich zu kennen. Ihre Ergebenheit der Musik, der Kunst, ihr großes Ernst dem Leben gegenüber, den Menschen, euch und auch die, die damals waren, das ist, ja, das kann man wirklich nicht unterschätzen. Und ich würde sehr gerne auch im Namen von meinen Kollegen Jerusalem Quartett das heutige Konzert in Memoriam von Frau Schumacher spielen.
Geboren 1906, stirbt Margarete Schumacher gänzlich unerwartet 1990 und bleibt im Konzept und in den Erinnerungen von Vereinsmitgliedern kaum verblassend gegenwärtig.
Frau Schumacher war ja auch Unternehmerfrau sozusagen. Der Schumacher hatte ja ein großes Baugeschäft hier in der Stadt.
Ike Holler ist seit Beginn der 60er Jahre Vereinsmitglied und Abonnentin und hat Margarete Schumacher noch ganz genau vor Augen.
Vornehm, streng und zurückhaltend. Wirklich eine vornehme Dame. Und die hatte ihr Publikum voll im Griff. Das Publikum war ja immer sehr diszipliniert. Frau Schumacher brauchte nur einmal gucken, wenn jemand hüstelte. Dann wusste man genau, da vorne links, Gritje sitzt da jetzt auch vorne links. Dann ging nur ihr Kopf so und dann wusste man, ups, hast einen Fehler gemacht, das durfte nicht.
Sie war wirklich eine Autorität.
Der pensionierte Oberstudienrat für Musik und Mathematik des Ubo-Emmius-Gymnasiums, Karl-Ludwig Kramer, ist seit Jahrzehnten Mitglied des Vereins Junger Kaufleute.
Niemand hier in Leer hatte keinen Respekt vor ihr. Und das habe ich auch so noch nie erlebt. Das war das. Sie hatte eine wirkliche Aura. Und mit ihrer auch Disziplin, also das, ich habe die nie krank gesehen. Die war immer da. Ich weiß nicht, was sie machte da im Winter, wenn sie vielleicht mal irgendwie... Also das merkte man nicht.
Zu den vielgestaltigen Mosaiksteinen des Vereins junger Kaufleute zählt der Ort des Geschehens.
Ich finde, Leer ist eine typische Handelsstadt.
Seit Kindertagen dem Verein eng verbunden ist der gebürtige Leeraner Warner Popkes.
Hat im Grunde genommen viele, viele Züge von einer nordholländischen Stadt. Wenn ich durch die Altstadt von Leer gehe, würde ich sagen, fühle mich mehr in Groningen, ja, als in Oldenburg oder Bremen. So, dieser ganze Einschlag ist im Grunde genommen so. Leer hat natürlich den maritimen Charakter, weil wir dicht am Wasser sind und Leer ja letzten Endes auch aus der Hafenschleife der Leder heraus entstanden ist mit dem Hafen. Wir sind, ich glaube, schon ein bisschen speziell, weil wir natürlich dadurch, dass wir am Wasser nicht die bevorzugte Lage hatten, also für die Emder war ja Leer immer so ein Stück weit so dieses Konkurrenzverhältnis. Leer hing ja am Nabel von Emden, ja, aufgrund der Hafenrechte. So, und ich glaube, dass man sagen kann, in Ostfriesland, wir sind schon relativ selbstbewusstes Völkchen hier.
Leer war ja doch eigentlich ein Handelsplatz.
Die pensionierte Oberstudienrätin Gisela Pitz-Grünefeld unterrichtete am Ubo-Emmius-Gymnasium und erlebt schon als Kind Konzerte, veranstaltet vom Verein junger Kaufleute.
Wenn man sich überlegt, es gibt immer noch ein gegenüber vom Rathaus einen Platz, der heißt Zur Waage und auch das Lokal heißt noch Zur Waage, weil da alles von den Wagen abgeladen werden musste, um es nachzuwiegen. Und damit, danach richtete sich dann eben der Wegezoll und so weiter. Und ich nehme an, dass das sozusagen von daher so langsam in den Verein junger Kaufleute gegangen ist. Das ist sicherlich nicht innerhalb von 10 oder 20 Jahren, sondern das sind sicherlich auch 100 Jahre. Aber trotzdem, die Kaufleute haben also das Bedürfnis gehabt, etwas für die Kultur zu tun. Und dadurch ist er gegründet worden.
Dieser Ansatz, dass es eben wichtig ist, hier in Leer solch ein kulturelles Angebot bereitzuhalten, dass das in der Verantwortung auch von den Menschen liegt, die hier auch in der Stadtgesellschaft, ja, ich denke, auch wichtige Aufgaben übernehmen, das ist so geblieben.
Abonnent Pastor Brogmann von der Reformierten Kirche skizziert in wenigen Worten, warum die drittgrößte Stadt Ostfrieslands gewiss kein weißer Fleck auf der kulturellen Landkarte des Landes ist.
Es ist im Grunde ziemlich so eine Konstanz, die sich da über die Jahrzehnte auch durchgehalten hat. Und das ist schon besonders, denn dass diese Menschen das ja alles ehrenamtlich machen, ist ja auch nicht selbstverständlich, wird ja auch nicht leichter, weil weiß ich aus Kirchens und auch aus anderen Kontexten, dass man da Menschen findet, die bereit sind, ziemlich viel Zeit und Einsatz, Arbeitszeit und Kraft da reinzusetzen, ist nicht selbstverständlich und das funktioniert hier richtig, richtig gut. Also die, die hier im Vorstand und so weiter aktiv sind, die sind sehr, sehr engagiert und das kommt auch rüber.
Ich wurde gefragt, ob ich den Vorstand kennen will und dann haben wir zusammengesessen und ich wurde so herzlich in Empfang genommen und auch da typisch für Leer, größtenteils von Personen, die mir schon bekannt waren, dass ich dachte, mit dieser Mannschaft, mit dieser Gruppe schaffst du das schon.
2008 übernimmt Gritje Oldix-Nannen den ersten Vorsitz des Vereins junger Kaufleute e.V.
Mit diesen Vorstandskollegen war es mir so einfach, diese Aufgabe zu übernehmen, dass ich dann gar keine große Sorge mehr hatte. Und das zeichnet eigentlich die Arbeit heute noch aus. Wir sind eine tolle Vorstandsmannschaft. Jeder hat so seine Aufgabe, die er erfüllt. Und wir können uns auch ganz toll aufeinander verlassen. Das ist hier wirklich eine gemeinsame Aufgabe, die wir hier schultern. Und das machen wir im Zusammenspiel ganz, ganz toll.
Auf der Spur nach Veränderungen von Beginn der Vereinstätigkeit an gibt es neben manchem Wandel im gesellschaftlichen Leben eine wegweisende Satzungsänderung, die dem Verein junger Kaufleute klare Konturen verleiht.
Grundsätzlich ist die Besonderheit einfach die Veränderung im Satzungszweck. Wir waren früher, war es die Fortbildung im kaufmännischen und allgemeinen Wissen sowie die Pflege des gesellschaftlichen Verkehrs seiner Mitglieder. Und heute haben wir ganz klar die Förderung des kulturellen Lebens der Stadt Leer.
Ein hehres Ziel, das es immer wieder neu zu konzipieren, zu programmieren, zu organisieren gilt.
Man wird für die gewisse Ämter einfach gefragt. Man drängt sich da nicht auf oder stellt sich da hin und sagt, ich mache das oder sowas, sondern man wird gefragt.
Die weitsichtige, Erbe im Blick bewahrende künstlerische Leitung der jeweils 8 Konzerte pro Saison liegt in den Händen von Klavierbaumeister Tamme Bockelmann.
Karl-Ludwig Kramer suchte mich seinerzeit auf nach dem Tode von Gunther Lüdecke und sagte mir, ich sollte dann und dann mitkommen zur Vorstandssitzung des Vereins Junger Kaufleute. Ich habe geschluckt, habe gesagt, okay, dann komme ich mit, wusste aber nicht genau, was dann mich da erwarten sollte. Und irgendwann ging es dann darum, wer jetzt die Programmführung weiter übernimmt. Und ja, wahrscheinlich sind alle einen Schritt nach hinten gegangen und ich blieb vorne sitzen und bin es dadurch geworden.
Natürlich ist auch die Konzession an einen potenziellen Publikumsgeschmack anders gewesen.
Zweiter Vorsitzender Karl-Ludwig Kramer.
Frau Schumacher musste sicher auch mehr so bekannte Hits öfter mal bringen. Es gibt einfach so Sachen, die machen wir heute nicht mehr so häufig, wie zum Beispiel die Jahreszeiten von Vivaldi, ne? Das war damals so was gefühlt alle 2 Jahre. Damals war das eben aber auch so ein Identifikationsding. Also die hörte man dann immer wieder, auch oft gab es I Musici di Roma, also die habe ich wirklich sehr oft gehört. Tolles Kammerorchester und auch sehr häufig eben mit Vivaldi. Das ist ja auch gut, aber das würden wir heute nicht mehr machen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr das, auch weil die Leute natürlich auf Tonträgern sich alles Mögliche reinziehen können und eher interessiert sind, auch Variabilität und auch anderes Repertoire kennenzulernen. Das ist heute definitiv, dass ja die Leute das schätzen.
Für mich ist es immer, und das war es von vornherein, immer der Zusammenschnitt aus 8 Konzerten.
Programmdirektor Tamme Bockelmann.
Man darf das nicht ein einzelnes Konzert singulär dabei sich rausnehmen. Das finde ich einfach falsch. Das ist auch nicht meine Herangehensweise, sondern man muss eine Saison immer übergreifend auf alle 8 Konzerte betrachten. Und dann kann man sagen, war es gut, war es nicht gut. Aber es geht letzten Endes immer um die Gesamtbetrachtung der Saison.
Ich lasse mich überraschen.
Ann-Kathrin Lerner kommt schon als Schülerin in den Genuss der Konzerte vom Verein Junger Kaufleute und setzt diese Tradition nach Studium im Ausland genüsslich als Abonnentin fort und geht selbstverständlich nicht nur zu Programmen, die sie schon kennt.
Ich finde das total wichtig. Das sind ja alles Künstler, die so ihren Traum leben. Und die machen ihre Kunst und das ist jetzt nicht unbedingt immer all das, was ich teile, aber sich da trotzdem hinzusetzen und sich da irgendwie mitnehmen zu lassen. Und dann ist es halt manchmal so, dass man denkt, naja gut, okay. Aber das ist, glaube ich, total individuell.
Und das sage ich jetzt mal selber hier als jahrzehntelanger Konzertbesucher. Über die Jahrzehnte eignet man sich dermaßen viel Repertoirekenntnis und auch Konzerterfahrung an. Das wird einem ja quasi hier so geschenkt. Das kriegt man woanders nicht. Wenn man sich die Sachen immer so rauspickt und dann da irgendwie hinfährt nach Oldenburg oder Osnabrück oder irgendwie sowas, das macht man vielleicht gelegentlich. Aber wir haben das hier jeden Monat, ne?
Also gerade Karl-Ludwig Kramer, der jetzt hier auch war, hat er hier den Chor geleitet, den Schulchor. Wir sind alle mit ihm von klein auf durch diesen Chor gegangen bis zum Abitur und waren so unendlich eng verbunden und haben uns anstecken lassen, auch von Begeisterung eben der Älteren, die uns mitgezogen haben einfach.
Der Grundkern bleibt die klassische Musik, die hohe, wirklich gute klassische Musik. Da gucke ich schon mal rechts und links, das ist ganz klar. Aber ich glaube, der Kern der letzten 15 Jahre, wie lange mache ich es jetzt schon, weiß ich nicht, ist schon sehr klar strukturiert im Bereich der klassischen Musik. Das kann moderne Musik sein, das kann barocke, alte Musik sein, aber es muss gute Musik sein.
Qualitätsmaßstäbe entwickelt Tamme Bockelmann schon dank der Hörerlebnisse als Schüler in den Konzerten vom Verein Junger Kaufleute e.V.
Naja, man wusste ja manchmal gar nicht so genau, welches Niveau das da tatsächlich war. Man hatte ja relativ wenig Vergleichsmöglichkeiten, aber man hörte dann natürlich schon Namen wie Rostropowitsch oder Ann-Sophie Mutter oder Martha Argerich oder so, wo man schon wusste, okay, das sind Weltstars und die kommen nach Leer. Das war ja was Besonderes und dass man dafür eine Karte hatte. Man brauchte keinen Eintritt mehr zu bezahlen. Man kriegte eine Karte in die Hand gedrückt, hat gesagt, da gehst du durch die Tür und dann ist man im Konzert. Das war doch toll.
Ich weiß genau, dass Frau Schumacher auch schon die Konzerte in der großen reformierten Kirche organisiert. Hat.
Ika Holler weiß noch ganz genau, wie es war, als Künstler mit Weltklasse in Leer keinen Applaus bekamen.
Das Publikum stand ehrfurchtsvoll auf, klatschen war unmöglich, reformierte Kirche ist streng, also jetzt, Sie haben Herrn Brotmann kennengelernt, wir sind ein bisschen lockerer geworden, Gott sei Dank. Aber als großes Ereignis ist mir in der reformierten Kirche immer im Gedächtnis geblieben, Yehudi Menuhin mit seiner Schwester Hephzibah. Sie spielt ja, wie ist der Pianistin, und er mit seiner Geige. Das vergesse ich nie wieder. Das ist mir so ins Gedächtnis gemeißelt, richtig. Das war wunderbar, auch da durften wir nur stehen. Ja, nicht klatschen. Nur aufstehen und haben dieses Paar angehimmelt und, oh, wie klasse ist das, aber nichts.
Yehudi Menuhin ist mehrfach in Leer zu erleben, an unterschiedlichen Spielstätten.
Es war in einem Kinosaal, der ziemlich runtergekommen war. Allerdings nach dem Krieg waren die Kinos alle nicht besonders schön. Also man war froh, dass man überhaupt Räumlichkeiten hatte für so ein Konzert. Und die Interpreten, die hierher kamen, die waren zum Teil wirklich Weltklasse. Also ich erinnere mich noch sehr genau, das muss so ungefähr kurz vor meinem Abitur gewesen sein, dass da Yehudi Menuhin hier in Leer gewesen ist. Und das war doch wirklich schon mal eine Koryphäe ohnegleichen.
Und dann gab es eben einzelne wirkliche Weltklasse-Leute, die hier immer herkamen, wegen Frau Schumacher zum Beispiel, Rostropowitsch, dieser Super-Cellist, ne? Der hatte mal so ein Interview in der Welt, 1984, in der Welt. Da wurde er gefragt, ob er jetzt in diesem Jahr irgendwelche Konzerte hätte in Deutschland. Und er sagte, ja, eins, in Leer. Und das haben wir uns natürlich ausgeschnitten, in diesen Artikel da, ne? Also ich kann mich daran erinnern, das stimmt überhaupt, bei Rostropowitsch war das, glaube ich, als der diese Bach-Suiten hier aufgeführt hat, dann durften die Schüler auf die Bühne. Also solche Sachen machte sie, das hatten wir öfter mal, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, das ist auch verboten.
Ich war auch mit einer Schülerkarte ausgestattet bei dem Soloabend von Herrn Rostropowitsch und da guckte ich nachher auf die Karte und da stand drauf Bühne. Und da wurden ja damals 2 oder 3 Stuhlreihen um ihn im Halbkreis auf der Bühne platziert, wo sich die Schüler des UEG damals hinsetzen durften. Und da war ich damals auch einer von diesen. Ja, also das waren tolle Erlebnisse.
Im Verein junger Kaufleute gelingt ein unentwegtes Wechselspiel zwischen Bewahrung althergebrachter Gepflogenheiten und zeitgemäßer Ausformulierung. So ist der Platz 25 in der 5. Reihe ein besonders geschichtsträchtiger.
Na, da sitzt immer die Vorsitzende des Vereins. Und das war eben lange Zeit der Platz von Frau Schumacher. Nach Frau Schumacher war es Frau Overbeck, dann war es Frau Backhaus, Heide Lödefing und jetzt Grietje. Und also dieser Platz ist sozusagen heilig und fast etwas verwachsen mit dieser berühmten Tasche, wo immer alle Utensilien drin waren, die man für das Konzert brauchte.
Die Einnahmen aus der Programmkasse, früher kostete das Programm noch 2 Euro, insofern war die Tasche schwer bepackt und klöterte ein wenig. Dann natürlich das Gästebuch, das wird nicht aus der Hand gegeben.
1969 schreibt Anneliese Rothenberger: Wir bedanken uns sehr herzlich für die liebevolle Aufnahme und den gemütlichen Aufenthalt in Leer. Ihre Anneliese Rothenberger.
Herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht, eine große Freude in Leer gespielt zu haben. Ein wunderbares Publikum, tolle Atmosphäre. Hoffentlich bis bald. Herzlichst, Levent Français.
Vielen Dank für alles. Es hat uns sehr gefreut, in diesem wunderschönen Saal für ein so fantastisches Publikum zu spielen. Amatis Trio.
Vielen Dank von uns, The Kingsingers. Es ist immer eine riesige Freude, hier im Theater an der Blinke singen zu dürfen. Bis bald.
Toll, wieder hier zu sein. Wunderbares Publikum. Tabea Zimmermann. Minutenlang könnten Künstlerinnen und Künstler zitiert werden, deren Dank an den Verein junger Kaufleute und die damit einhergehende achtungsvolle Atmosphäre. So sind diese angesammelten Gästebücher Hüter unbezahlbarer Wortschätze. Doch zurück zum Inhalt der geschichtsträchtigen Tasche am Platz 25 in Reihe 5, worin sich das erste Gästebuch befand.
Und auch eine Liste der Mitglieder, denn viele Mitglieder haben dann doch mal ihre Karte nicht dabei, wollen aber ja auf dem rechten Platz dann auch das Konzert genießen. Aber wir haben, also tatsächlich ist das heute alles gar nicht mehr notwendig. Die Programme sind kostenlos für unsere Mitglieder. Die Listen liegen digital vor und die Dinge an der Abendkasse sind auch schnell zu regeln, dass es keine große Tasche mehr braucht.
Mittlerweile ist für die erste Vorsitzende vom Sitzplatz im Saal bis zum Prozedere hinter und vor der Bühne alles recht vertraut. Doch die erstmalige Perspektive aus der fünften Reihe auf die Bühne im Theater an der Blinke bleibt unvergessen.
Ich erinnere auch gut noch meinen ersten Abend auf Platz 25 in Reihe 5. Da war mir schon ein bisschen mulmig, dort zu sitzen und auch das erste Mal die Blumen zu übergeben.
Ich erinnere Frau Schumacher als eine kleine, zierliche Person, von der man irgendwie wusste, okay, das ist diese Frau Schumacher. Und sie hat halt hinterher immer die Blümchen an die Musiker überreicht. Und das tat sie vom Parkett aus sozusagen. Und die Musiker mussten sich zu ihr runterbeugen, um die Blumen in Empfang zu nehmen. Daran haben wir dann jetzt ja auch inzwischen etwas gearbeitet und das etwas anders dargestellt.
Und das ist auch, wenn man sich dieses Ritual anguckt, wenn Grit jetzt also als Vorsitzende den Künstlern nach der Veranstaltung einen Blumenstrauß überreicht. Das hat Margarete Schumacher, ja, also ich kenne das nicht anders, ein Leben lang war das so, die Künstler werden im Grunde genommen nochmal mit einem Blumenstrauß, also man bedankt sich nochmal vom Verein, sodass diese Geste weitergeführt wird. Da kann man jetzt sagen, das ist lächerlich, was soll das und so. Das ist einfach eine Art der Wertschätzung und die ist geblieben. So, und ich glaube, das ist auch so in dem Team so, dass alle das gleiche Verständnis dafür haben. Gott sei Dank.
Blumen sind Pflicht. Auch in meinen Augen ist das immer ein schöner Abschluss. Und ich überreiche sehr gerne auch den Blumenstrauß an die Musiker vom Vorstandsmitglied Barbara Finke, die mit ganz viel Geschmack und großer Sorgfalt diese Blumen arrangiert und bestellt im Blumenhaus Stöhr hier in der Stadt Leer, die uns da auch schon seit Jahrzehnten begleiten und uns die Blumen dann passgenau zum Konzert bringen. Und natürlich mutet es bisweilen kurz merkwürdig an, wenn der Blumenstrauß gleich weitergereicht wird. Aber den Musikern ist ja auch häufig daran gelegen, ihren Kollegen eine Wertschätzung teilwerden zu lassen oder haben manchmal auch Gäste dabei. Dort landen die Blumen auch. Oder einzelne Mitglieder, die vielleicht für den Transfer ins Hotel sorgen, werden auch belohnt.
Wer nach Werbung für die Konzerte des Vereins junger Kaufleute in Leer sucht, wird kaum fündig. Denn für die Planungssicherheit sorgt das Publikum. Das Theater an der Blinke bietet 735 rote Samtsitze und 8 Plätze für Rollstuhlfahrer.
Das ist ja auch so ein eigenartiges Konstrukt übrigens hier mit dem Verein junger Kaufleute und dem Abo. Ne? Also jeder, der ein Abo haben will, muss erstmal einen Verein, zahlt einen kleinen Beitrag da. Und das kommt so aus dieser alten Zeit da mit Frau Schumacher. Aber ein Abo gibt es nicht ohne Verein. Und wir rütteln da natürlich nicht dran, wir wären ja auch schön blöd. Und das hatte sie damals so. Und dadurch ergibt es noch mehr als nur reiner Abonnementsbetrieb so eine Gruppensolidarität, die weiß man ist eben im Verein. Und auch so im Gespräch mit Leuten hier in Leer ist es immer, ja, du bist doch auch im Verein. So. Und dann muss man gar nicht sagen, welchem. Das macht viel, das stimmt.
Die Abos werden ja auch teilweise wirklich vererbt. Wir kriegen ja manchmal eine Nachricht, dass es heißt so, meine Eltern können jetzt nicht mehr kommen, aber wir möchten gerne auf dieses Abo einsteigen. Und das heißt, da werden manchmal nur Adressänderungen vorgenommen, aber die Plätze bleiben die gleichen.
Das ist natürlich dieser Philosophie geschuldet. Wir wollen im Grunde genommen die Auslastung gesichert haben, indem wir die Abonnements verkaufen. Aber ein bestimmter Prozentsatz, das kann man sicherlich auch statistisch ausrechnen über Fluggesellschaften, hat man Quote, wo die Leute nicht kommen?
Einen Platz nicht doppelt zu vergeben. Das ist immer meine größte Sorge vor dem ersten Konzert der neuen Saison, dass es mir doch mal wieder durchgelaufen ist und ich einen Platz doppelt belegt habe. Das kriegen wir dann alles hin. Aber meine größte ist immer Sorge, die Doppelbelegung.
So, wo man im Grunde genommen wusste als Abonnent, ja, wenn man im Grunde genommen nicht kommt, dann gab man seine Karte zurück, hat den Verein informiert, dann wurde die Karte anderweitig verkauft.
Und ich glaube, dass das für unsere Zeit und Welt total wichtig ist, denn in vielen Bereichen, gerade jetzt, wo es wirtschaftlich nicht mehr so rund läuft, wird kulturelle, insbesondere dann auch musische Bildung immer ganz schnell gekürzt und zusammengestrichen. Und das ist fatal für unsere Gesellschaft. Und ich finde, es ist total wichtig, dass wir da Akzente setzen. Und das tut der Verein. Deswegen, ich will das einfach nur mal so als persönlichen Bezug sagen. Ich bin ja noch berufstätig.
Ingo Brockmann, Pastor der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Loga.
Und kann auch nicht zu jedem Termin kommen, obwohl wir da ein Abo haben. Und wir haben in der Familie dann schon nochmal drüber gesprochen, ja Mensch, lohnt sich das denn überhaupt, machen wir das denn weiter und so. Aber wir sind uns einig, also in diesem Fall meine Frau und ich, dass wir in jedem Fall Abonnenten bleiben, weil wir einfach die Sache auch so total fördern wollen und das einfach dann mehr oder weniger als eine Spende betrachten, dass wir mit dazu beitragen, dieses Projekt weiter zu fördern. Natürlich genießen wir jedes Mal, wenn wir auch da sind, das ist klar, aber eben auch, wenn wir nicht da sind, wissen wir, da passiert jetzt was Tolles und manchmal nehmen andere unsere Karten, das ist dann auch schön und so ist es einfach eine runde Sache.
Dann ist es auch klar, dass das Publikum von sich aus hier gar nicht existiert. Also man soll mal irgendwo hingehen in eine Stadt mit 30.000 Einwohnern und so eine 700er oder 800er hatten wir ja früher Klientel haben, die da regelmäßig in Konzerte geht. Das gibt's gar nicht. Also, da wette ich, das gibt's nicht. Und das ist hier also doch eine extrem hohe Quote. Und sie hat von Anfang an, und das haben wir immer noch, den Eindruck, dass die Leute in dieses Abo auch reingehen, weil es diesen Austausch gibt und dieses Kultivieren, also dieses Kultivierte sich begegnen. Und dass man also Konzerte besucht wegen der Kultiviertheit, also auch der anderen.
Und ich glaube, ich war 15 oder so, da sagte mein Vater dann, ja, jetzt müssen wir dir mal was Anständiges zum Anziehen kaufen. Und dann kriegte ich einen dunkelblauen Anzug für den Verein junger Kaufleute, weil das nämlich früher wirklich noch so waren, da waren die Leute also richtig, die haben sich rausgeputzt. Also wenn man das mit heute vergleicht, so mit diesem lockeren Stil, so man geht hin, das war früher in der Zeit noch komplett anders. Man muss dazu sagen, ich bin 61 geboren, also nicht mehr der Jüngste. Aber in der Zeit war das wirklich so, heute würde ich sagen, da war das noch relativ steif. Margarete Schumacher führte dann ein eisernes Regiment, muss man auch ganz klar sagen. Das war sehr auf Disziplin ausgerichtet.
Es war anders, aber es gab keine Regel. Aber das war eine ungeschriebene Regel. Ja? Das war ja früher grundsätzlich so, dass man also entsprechend, wenn man in ein Konzert ging, auch wenn man in die Kirche ging, dann hat man ja sich auch entsprechend angezogen. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Also das hat sich langsam so verändert. Es gibt einige Leute, die kommen in, wie soll ich das nennen, Smoking meinetwegen, und andere, die kommen in Jeans. Ich glaube, dass die Kleidung wenig Einfluss auf die Ohren hat und auch wenig Einfluss hat auf den Genuss des Konzerts. Und aus dem Grunde ist es für mich eigentlich ganz egal, ob jemand jetzt sich extra schön angezogen hat oder in der Kleidung kommt, die er gerade noch bei der Arbeit angehabt hat und jetzt mit vielleicht ganz gerade noch das Konzert geschafft hat, aber eben sich nicht umziehen konnte oder auch vielleicht nicht umziehen wollte. Das ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es keine Kleiderordnung und das finde ich eigentlich ganz schön.
Umso besser fand ich dann, das ist so eins dieser Erlebnisse, was ich so immer noch präsent habe, als Menuhin dann da war, dann haben die noch zusätzlich eine Probe angeboten für die Schulen. So, und irgendwas also war dann für mich deshalb so besonders, weil irgendwas mit den Instrumenten nicht klappte. Und dann hat Menuhin gesagt, okay, dann spiele ich halt ganz alleine. Und ist mit seiner Geige dann aufs Podium gegangen, mit einem weißen T-Shirt und Jeans. So, und das war natürlich das totale Kontrastprogramm zu dem, was dann abends lief. So, und ich werde das deshalb nicht vergessen, weil Menuhin dann ganz alleine gespielt hat und uns in der Probe, also etlichen Schülern, erklärt hat, was er gerade falsch gespielt hat, wie er das richtig spielen muss und so. Das war für mich eigentlich vielleicht das prägendste Erlebnis. Im Theater an der Blinke, damals war das noch also nicht so schön wie heute, etwas primitiver, aber im Grunde im gleichen Saal. Ja. Hat sich nicht geändert. Also seit meiner Kindheit ist der Verein Junger Kaufleute immer dort.
Oberhalb der Bühne prangt, dezent, eine Projektion des Vereinslogos.
Oh, das ist noch gar nicht so alt. Zu Beginn meiner Arbeit hier oder meiner Vorstandstätigkeit gab es noch Blumenkörbe links und rechts für den Abend. Dann haben wir 10, 15 Jahre so moderne Wohl-Ups gehabt. Und jetzt seit 3 oder 4 Jahren, dank dem Veranstaltungstechniker beim Theater, jetzt dieses Logo oben direkt an der Wand. Genau. Manchmal mutet es so an, als würde uns die Spielstätte gehören. Das ist leider nicht so.
Das Theater an der Blinke ist eigentlich ein Teil einer Schule. Und es ist der Schulsaal, der aber für diese Konzerte entsprechend ausgerüstet ist. Denn es gibt sicherlich keine Schule, bei der vor dem Saal eine Verköstigung möglich ist. Also hier haben wir die Möglichkeit, dass da Kaffee verschiedenster Arten oder Bier oder Wein oder Sekt und das an 2 Stellen vorne. Also diese Art der Verköstigung, die gibt es ja sicherlich in einer Schule normalerweise nicht.
Das ist, glaube ich, 1967 oder 68 gebaut worden von diesem Oberkreisdirektor Elster, um diese Konzerte möglich zu machen. Alles, was so später dann irgendwie mal erzählt wird, das stimmt nicht. Also ich kenne den ja auch noch, den Peter Elster. Das war der Grund. Also ohne den Verein hätte es diese Aula nicht gegeben. Vorher haben die in der reformierten Kirche Konzerte gehabt, was super ist. Das ist wirklich auch ein toller Ort für Konzerte, weiß ich natürlich selber. Also und da gab es vorher noch irgendwie so ein Kinosaal, diesen Tivoli, das kenne ich auch alles nicht. Alte Lehraner kennen das, aber die Emsau ist natürlich toll. Wird natürlich jetzt multifunktional genutzt, das ist auch verständlich. Aber man darf es nie vergessen, das ist ein Konzertsaal gewesen und ohne den Verein wäre es das nicht.
Es war ja eigentlich eine Aula der berufsbildenden Schulen, die an das Schulzentrum angebaut war.
Als ich das Amt übernommen habe in 2009, hatten wir einen maroden Spielort, anders kann ich es nicht bezeichnen, fürchterliche Garderoben, man hat sich schlichtweg schämen müssen, die Gäste dort unterzubringen, Waschbetonplatten und fürchterliche Möbel im Foyer. Und dank den Konjunkturmitteln und vor allen Dingen dank dem damaligen Landrat Bernhard Bramlage ist die Chance genutzt worden, das Theater zu sanieren. Und wir sind noch heute sehr, sehr dankbar, dass man uns einbezogen hat in alle Pläne, unsere Wünsche berücksichtigt hat, sodass wir jetzt diesen schönen Veranstaltungsort haben und bespielen können.
Es gibt eine Passage in der Chronik, wo es steht, dass auch dieser Raum schon wieder für den Verein Junger Kaufleute zu klein sein könnte. Da gab es also durchaus Diskussionen, wo könnte man noch hingehen, um diesen damaligen Zuspruch an Abonnenten zu befriedigen. Weil man hatte damals nur diese 740, 750 Plätze und das war zu Frau Schumachers Zeiten lange nicht genug. Und da meinte man, man müsste vielleicht noch einen größeren Saal buchen, wo wir eigentlich eher froh sind, dass wir das damals nicht getan haben.
Ja, natürlich spielt das eine Riesenrolle.
Ludwig Quandt, seit 1993 erster Solo-Cellist bei den Berliner Philharmonikern und zu Gast im Theater an der Blinke mit 12 Cellisten.
Der Saal ist ja unser Klangkörper, unser Erweiterter. Und wenn man merkt, da kommt was aus dem Saal zurück, ja, wie hier auch in Leer, ja, das scheint ja eher so ein Sprechtheatersaal zu sein, aber mit einer sehr schönen, weichen Akustik. Es ist ein bisschen trocken, aber trotzdem sehr responsiv. Also man kriegt viel zurück und man merkt, die Leute hier sind irgendwie eine eingeschworene Gemeinschaft, hat man das Gefühl. Die kommen alle gemeinsam und hören zu und sind konzentriert dabei. Ist ganz toll hier.
Aufgrund mannigfaltiger Rückmeldungen auf die Akustik stand ein Wunsch an erster Stelle.
Wir wollten keine Veränderung der Akustik, denn wir sind sehr zufrieden mit dem Saal. Wir hatten große Sorge, das Holz entfernt wird, dass die Wände bearbeitet werden. Nein, das ist alles so verblieben. Und wir hatten natürlich Wünsche, was unseren Flügel betrifft.
Das war eigentlich eher so, dass ein Abonnent uns angesprochen hat, gesagt hat, ihr müsstet doch eigentlich mal einen neuen Flügel haben. Und dem konnte ich ja nur zustimmen. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr diesen alten Flügel verkauft bekommt, bin ich bereit, die Differenz dazu zu geben, um diesen neuen Flügel erwerben zu können. Und da waren wir natürlich glücklich und wussten das Glück, ehrlich gesagt, kaum zu fassen, dass diese großzügige Spende da auf uns zukam. Und dann hatten wir die Möglichkeit, Igor Levit, der damals ja noch ganz unbekannt war, zu dem wir aber schon einen ersten Draht aufgebaut hatten, hatten wir ihn angefragt, ob er mit uns den neuen Flügel für uns aussuchen würde und ihn dann auch einweihen würde beim ersten Konzert. Und das hat alles genauso stattgefunden.
Also was die Auswahl angeht, da habe ich tatsächlich sehr genaue Erinnerungen. Erstens, weil ich in den vergangenen Jahren nicht so viele Flügel aussuchen durfte für Konzertsäle. Das heißt, jedes einzelne Mal war wirklich ja sehr besonders für mich. Sondern ich weiß noch, dass das eines der ersten Male war, die ich überhaupt mal einen Flügel ausgesucht habe. Das heißt, allein deswegen hat es für mich eine sehr hohe Bedeutung gehabt. Und ich fand vom ersten Moment an das Theater an der Blinke ganz, ganz wunderbar. Und als dann die Frage kam, willst du für uns einen Flügel aussuchen? Selbstverständlich habe ich damals sofort Ja gesagt. Wie, nach welchen Kriterien? Das ist eigentlich eine unbeantwortbare Frage. Aber ich weiß im Prinzip nach 2 Minuten, ob ein Flügel für mich Potenzial hat oder nicht. Ob ich das Gefühl habe, da ist ein Instrument, das im Grunde von Tag zu Tag nur besser werden kann oder nicht und besser wird.
Sagen wir mal so.
Klavierbaumeister Tamme Bockelmann.
Igor Levit hat mir sehr plausibel dargelegt anhand der Tatsachen, wie er was gespielt hat, dass ich dem nur zustimmen konnte.
Und Igor Levit hat uns das auch wirklich leicht gemacht, diese Auswahl zu treffen. Wir sind in den Veranstaltungsraum dort gekommen und dort standen 6 neue Flügel. Und ich hätte nie für möglich gehalten, Unterschiede zu hören, aber das hat er uns wirklich ganz toll dargebracht, hat einzelne Stücke gespielt.
Nennt es den magischen Moment. Und ich weiß noch, dieser magische Moment kam sehr schnell.
Und zum Schluss waren wir uns auch sofort einig, dass die Nummer 440 am Ende der Flügel vom Verein Junger Kaufleute wird. 440. Am 27.03.2012 durfte ich ja dann in das Bestellbuch bei Steinway für den Verein Junger Kaufleute gegenzeichnen.
Und ich habe mich umso mehr gefreut, dass dann dieses von mir ausgesuchte Instrument nach Leer ging ins Theater. Und wenn ich zurückdenke, freue ich mich noch immer sehr darüber.
First Class Piano.
Julius Drake konzertiert in der Mailänder Scala, der Carnegie Hall im Konzertgebäu Amsterdam mit Künstlern wie Angelika Kirschlager, Christoph Brigardien, Ian Bostridge und kommt immer wieder gerne nach Leer.
First Class Piano.
Es ist ein erstklassiger Flügel. Tamme hat mir erzählt, dass er vor etwa 5 oder vielleicht 10 Jahren ausgewählt wurde. Aber er ist wirklich First Class. Und das ist natürlich immer eine große Erleichterung für mich. Es ist ein Steinway-Konzertflügel, was schon mal ein guter Anfang ist. Aber Tamme kümmert sich auch sehr gut darum. Das Instrument ist in einem sehr guten Zustand. Mir gefällt, es ist nicht zu hart, aber gleichzeitig hell und klar. Ich habe es sehr genossen, darauf zu spielen. Ich hoffe, ich werde es wieder.
I hope I will again.
Jeder Klavierbauer, jeder Klavierstimmer hat auch eine andere Herangehensweise an so ein Instrument.
Klavierbaumeister Tamme Bockelmann.
Und auch die Anforderungen der Musiker an dieses Instrument wurden höher und höher.
Und Tamme hat gesagt, ich möchte, dass sie kommen zurück, aber dieses Mal mit Sänger. Ein Sänger oder 2 Sänger. Und ich habe gesagt, oh, ich habe ein neues Programm mit 2 sehr talentierten jungen Sängerinnen. Fleur Baron, der Mezzo, und Axel Fagnot, der die französische Sopranistin. Und sie sind beste Freundin und sie möchte zusammen ein Programm gemacht. So. Und Tamara hat gesagt, ja, okay, komm. Kommst du nach nächstes Mal mit Fleur und Axel? So, ich bin hier jetzt.
Das Programm steht unter dem Titel Die sieben Todsünden. Wie es dazu kam? Es war die Idee von Fleur Baron. Die gefragte Mezzosopranistin für Opernrollen, sinfonische Werke und Kammermusik.
Als ich eine junge Künstlerin war, habe ich dieses Stück von Kurt Weill gesungen, Die sieben Todsünden. Ich habe so Anne 1 gesungen und Anne 2 getanzt eigentlich, weil ich habe einen Hintergrund. Als ich sehr klein habe ich Ballett und moderne Tanz gemacht und ich finde, dass dieses Stück ganz faszinierend, auch für heute. Und dieses Konzept von die sieben Todsünden, weil es gibt so viele Möglichkeiten. Und man muss nicht notwendigerweise nur was offensichtlich ist machen. Es gibt auch verschiedene Farben in jeder Sünde. Und man, ja, weil wir sind als Menschen sehr kompliziert und eine Sünde kann mehrere Dinge bedeuten für jeder Mensch.
Die kürzlich da die Todsünden vorgetragen haben. Das fand ich wirklich eine total schrille Idee. Und dann kam das Licht dazu und dann war sofort klar, das Licht hat vielleicht auch was mit diesen Todsünden zu tun. Dann haben wir in der Pause noch gesucht, welche Farbe wie jetzt verbunden wird und eigentlich auch so dann vom Format her mal was komplett anderes. Ne? Also ein Thema, was ja total interessant ist, durch die Musik zu verfolgen, durch verschiedene Stile zu verfolgen und dann irgendwie so ein ganzheitliches Ding daraus zu machen, das war schon schrill. Aber auch irgendwie, ich habe es nicht vergessen, also muss es mich ja irgendwie auch angerührt haben. Ne?
Die preisgekrönte französische Sopranistin Axelle Fagnot. Ich finde, dass der Saal mit seinen Holzpaneelen akustisch sehr gut ist. Es war sehr angenehm, die Atmosphäre des Saales zu spüren. Das ermöglichte es, eine ganze Reihe von Klangfarben zu erzeugen. Und was mich sehr überrascht hat, war, dass man kaum einen Unterschied zwischen den Proben ohne und dem Konzert mit Publikum spürte. Normalerweise ist der Unterschied sehr groß, wenn das Publikum im Saal ist. Aber hier fand ich es ziemlich ähnlich und angenehm. Und ich fand das Publikum sehr, sehr konzentriert. Das war beeindruckend. Es war eine starke Leistung. Und dadurch war es sehr, wirklich sehr schön. Ein tolles Publikum.
Ouais, c'était très beau, vraiment. Très beau public.
Das Schöne an kleinere Orte, da gibt es einfach eine Musikgesellschaft, da gibt es ein Publikum, die fühlen sich wohl in dem Raum und der Raum klingt besser, wenn das Publikum auch da ist.
Emmanuel Pahü, Soloflötist der Berliner Philharmoniker.
Es ist wirklich dann, man spielt als Mensch für Menschen und man spürt das total direkt, unmittelbar. Das ist ein anderes Gefühl als vielleicht das anonymere, sagen wir so, von der Großstadt leben zum Beispiel, wo man immer selber zum Hotel kommt und dann selber zum Konzertsaal und wo es alles vielleicht nicht so ganz persönlich ist, so wie das hier sein kann. Und das ist eben das ganz Schöne hier, das Herzliche, halt wirklich an diese Musikgesellschaft, diese Musikfreunde hier, die diese Konzerte in Leer organisieren.
Das Publikum wirkt so gebildet und am Ende des Konzertes so enthusiastisch. Und es ist so aufmerksam, also wirklich still.
Kirill Slotnikov, Cellist des Jerusalem Quartets.
Ich habe wieder sehr genossen, hier zum zweiten Mal zu spielen. Wir waren so glücklich, eingeladen worden zu sein und hoffen, wir werden es bald wieder.
And hopefully next time soon again.
Im Jubiläumsjahr kommt das Jerusalem Quartet gemeinsam mit der Grande Dame des Pianos, Elisabeth Leonskaya.
Das ist sogar mit diesem Quartett etwas anders als mit anderen Quartetten. Die sprechen alle Russisch. Die sind aus anderer Generation. Die sind in Israel aufgewachsen, aber bei russischen Lehrern gelernt, in russischen Familien aufgewachsen. Und das ist wirklich eine Kultur. Eine Kultur des Zusammenseins auch. Also ich fühle mich eigentlich glücklich wie im Kindergarten. Also es gibt überhaupt keine Spannungen. Wir können streiten während des Übens. Ja? Aber es bleibt alles wirklich so, so harmonisch.
Ich bin nicht so gut im Erinnern ans Vergangene.
Igor Levit wird 400 Kilometer östlich von Moskau in Nischni Nowgorod geboren, kommt achtjährig nach Deutschland und schon seit Jahrzehnten führen Tourneen den auch politisch aussagestarken Pianisten rund um den Globus.
Ich weiß aber noch sehr genau, wie unglaublich sympathisch, wie nah und warmherzig jedes einzelne Konzert sich angefühlt hat, das ich bis jetzt in Lea gespielt habe, und dass diese Erfahrung steht und fällt mit dem Publikum. Nicht mit einem Klavier, nicht mit dem Saal, nicht mit einem Gebäude, nein, mit den Menschen und dem Publikum. Und ich hatte jedes Mal eine wunderschöne Zeit dort, und das kommt von tiefstem Herzen.
Vielleicht ist es der herzliche und persönliche Kontakt an allen Berührungspunkten. Das beginnt bei uns am Eingang. Unsere Mitglieder werden persönlich begrüßt.
Gretje Uldix-Nannen legt Wert auf Traditionen. Für die einen etwas Altvertrautes, für andere etwas ungewohnt Angenehmes.
Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist.
Die Begrüßung der Gäste übernimmt Patrick Engel immer wieder gerne.
Man merkt, die Gäste, die hier reinkommen, das sind ja Dauergäste in aller Regel, die freuen sich, wenn die um die Ecke kommen, die fangen schon an zu grinsen, wenn sie durch die Tür kommen, und merken, dass das zu diesem Abend für diese auch dazugehört. Das ist also total angenehm. Ich glaube, dass der Verein sehr, sehr hohes Traditionsbewusstsein hat. Ich glaube, insbesondere seit Gretje Uldix-Nannen das macht, haben wir es aber auch geschafft, vielen die Möglichkeit zu geben, auch einfach zu kommen und dabei zu sein. Früher war das so, dass man sich sehr bemühen musste, um hier Mitglied werden zu können. Und mittlerweile ist es eben so, dass man es ja geöffnet hat, dass eben junge Menschen, wie ich es mal war, auch einfach dazukommen können. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass das den Charme des Vereins nochmal wirklich verändert hat. Ich bin von einem Freund eingeladen worden, der gesagt hat, Mensch, willst du nicht mal mitkommen, guck dir das mal an. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und da komme ich mal mit und gucke mir das an und bin dann irgendwie hängen geblieben und genieße diese Abwechslung an Musik total mittlerweile.
Sie gehen weiter an den Tresen. Dort bekommen Sie auch von Vereinsmitgliedern das Abendprogramm ausgehändigt, und die beiden Damen machen das auch schon seit 40 Jahren. Wir kennen uns, wir werden begrüßt mit Namen, dann geht man nach unten an die Garderobe, auch dort wird man wieder herzlich begrüßt von einem Mitglied.
Brigitte Oldenburg gründete 2011 die erste Gruppe zur Unterstützung der Welthungerhilfe in Niedersachsen und hatte eine Idee, die beim Landkreis Leer Anklang fand. Der Garderobendienst ist bei den Konzerten vom Verein Junger Kaufleute nicht kostenfrei, sondern vielmehr ein steter Tropfen.
Und das ist angenommen worden, dankend, dass wir den Dienst hier übernehmen dürfen und dass der Euro als Spende für die Welthungerhilfe eingesetzt wird. Die gesamte Summe kommt der Welthungerhilfe zugute. Da sind schon ein paar tausend Euro zusammengekommen durch den Garderobendienst im Jahr. Also das ist schon, hallo, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich. Ja, das ist schon beachtlich. Wir sind da sehr dankbar und freuen uns, dass wir das machen dürfen.
Dann kann man einen Tisch für die Pause reservieren, und dort bilden sich jeden Abend nette Grüppchen, sodass man sich auf diese Pausenunterhaltung auch schon freut.
Es ist ja so, ich bin ja jetzt, wenn ich da komme, bin ich ja immer ganz alleine. Und in der Pause, egal wo es ist, wenn irgendwo an einem Tisch ein Platz frei ist und ich komme mit meinem Cappuccino und frage, ist der Platz noch frei? Ja, können Sie sich gerne hinsetzen. Und es dauert nicht lange und dann bin ich mit diesen Leuten im Gespräch. Und das ganz egal, ob das jetzt Ältere oder Jüngere sind oder so, es gelingt immer, dass man sich also ganz nett unterhalten kann. Ja, das ist mir also positiv aufgefallen.
Und am Abend nach einem wundervollen Konzert geht man beschwingt nach Haus und hat sicherlich schöne Gespräche geführt, wundervolle Musik genossen, aber hat sich auch aufgehoben gefühlt. Und unsere Mitglieder achten auch aufeinander. Wenn jemand nicht kommt, wird gleich die besorgte Frage gestellt, ne, ob man krank ist oder ob man helfen kann, ob man vielleicht beim Transfer unterstützen kann. Und das macht's aus, das ist auch wirklich herzliche Miteinander.
So, und verabreden uns und in der Pause, wir sehen uns auf alle Fälle auf ein Gläschen Sekt. Und so, nicht? Wir freuen uns immer auf das Wiedersehen insgesamt mit allen Bekannten. Das ist ein festes Publikum dadurch, dass es größtenteils Abonnenten sind. Man weiß genau, wenn wir sitzen immer unter dem Böhnchen, wir gucken da runter und sehen, oh, die sind auch da, ach so, unsere Freunde, die und die sind ja auch da. Große Gemeinschaft. Jeder kennt jeden, würde ich mal sagen. Fast jeder kennt jeden. Ich weiß genau, wer sitzt hier wo, auf welchen Hinterkopf muss ich achten, ist die auch da heute oder der? Da. Das ist wirklich eine große Familie der Musikliebhaber.
Wenn dann mal jemand länger fehlt, die oder der neben einem sitzt, so in der Regel, dann fällt das ja auch auf. Und in der Regel führt das dann auch zu irgendwelchen Nachfragen oder man versucht herauszufinden, was ist denn da was los oder so. Also da ist schon eine Gemeinschaft, die einfach auch positiv so ein bisschen aufeinander achtet, sag ich jetzt mal. So, wenn man da so in der Nachbarschaft miteinander sitzt und genießt. Möglicherweise ja schon über viele Jahre, denn es ist ja oft so, dass diese Abos dann wirklich auch über Jahrzehnte zum Teil laufen. Und so wird man sogar miteinander alt, da als Hörende im Konzert. Das ist schon auch eine besondere Erfahrung.
Dass man so ein kundiges Publikum hat, was auch richtig reagiert und nicht übertrieben, sondern auch, sie klatschen schon erstmal an den richtigen Stellen und dann vor allen Dingen, man merkt das auch, also sie sind nicht immer aus dem Häuschen. Ne? Und wenn, dann aber auch zu Recht. Auch wie jetzt bei Leonskaja. Das war ein unglaubliches Konzert jetzt und dann stehen die auch alle so. Und das ist aber eben auch Frau Schumachers Wirken zu verdanken.
Es war klar, dass wir Frau Leonskaja einladen mussten im Grunde. Sie ist, glaube ich, die einzige Künstlerin, bei der ich das so sagen darf, weil sie nun schon so oft hier in Leer gewesen ist. Sie kommt seit den Anfang der 70er Jahre, ist hier regelmäßig zu Gast und ich glaube, kein anderer Musiker in dieser Reihe ist so oft hier in Leer zu Gast gewesen wie Frau Leonskaja. Darum war das ja eine logische Konsequenz, dass wir gesagt haben, sie muss unbedingt in diesem Jubiläumsjahr da sein. Was uns besonders beeindruckt hat, war, dass sie auch gerade beim jüngeren Publikum schon eine sehr große Anziehungskraft besitzt. Das haben wir am Einzelkartenverkauf gemerkt, der da nochmal sehr stark angezogen hatte. Damit hatte ich gar nicht mal so sehr gerechnet in dem Falle, ehrlich gesagt. Weil das Programm war ja auch durchaus eher was für, ich sag mal, Puristen der klassischen Musik. Aber es hat uns doch viele Leute gebracht, mit denen ich vielleicht nicht sofort gerechnet hätte.
Stets gilt im Verein junger Kaufleute jungen Menschen eine besondere Aufmerksamkeit. 1879 initiiert der VJK die Errichtung einer Handelsschule. Im Bericht über das erste Unterrichtsjahr, als Social Media noch Science Fiction ist, steht geschrieben:
Während einige noch mit der deutschen Muttersprache auf dem gespanntesten Fuße leben, ja zum Teil noch nicht richtig lesen können, so gibt es andere, denen im Rechnen die vier Spezies in Brüchen ein Geheimnis sind. Wie viel mehr denn die Prozente?
Der Verein junger Kaufleute e.V. gedeiht auf dem 1876 in Leer angelegten Nährboden und realisiert, was andernorts als erstrebenswert diskutiert wird. Dieses Mosaik aus vielgestaltiger Zugehörigkeit der Vereinsmitglieder bietet ein nicht nur kulturell reichhaltiges Leben. Dank der Bereitschaft der ersten Vorsitzenden Gritje Oldix-Nannen, gemeinsam mit einem zuverlässigen Team die Verantwortung zu übernehmen für weitere Kapitel dieser so facettenreichen Erfolgsgeschichte.
Ich hatte sehr großen Respekt vor der Aufgabe, gar keine Frage. Und ich wusste auch, wie die Erwartung war. Denn als ich vor 20 Jahren angefangen habe, war die oberste Aufgabe, ein jüngeres Publikum anzusprechen, neue Mitglieder, auch gerade jüngere Mitglieder zu werben. Und insofern freue ich mich, wenn wir jetzt so eine durchmischte Mitgliedschaft haben.
Also das erste Mal war ich hier vor so circa 6 Monaten.
Lukas Schmidt ist im Abi-Jahrgang am Ubo-Emmius-Gymnasium.
Dadurch, dass bei uns in der Schule mitgeteilt wurde, dass Schüler gerade verbleibende Freikarten nutzen könnten oder Plätze, die nicht verwendet werden. Und da ich die Musik halt so gerne mag, habe ich mir gedacht, das schaue ich mir halt gerne mal an. Und habe gesehen, was für ein schönes Ambiente das hier ist und wie schön hier Menschen zusammenkommen, um Musik gemeinsam anzuhören und was für tolle Künstler hier auch wirklich sind. Also das ist der Grund eigentlich für mich auch immer wieder hierher zu kommen.
Also ich war das erste Mal hier, wo ich auch das erste Mal vom VJK gehört habe.
Marie-Sophie Korsak ist am Ubo-Emmius-Gymnasium in der 12. Klasse.
Zu einem Konzert von Ensemble Sefiro, weil ich mich eben so für die alte Musik interessiere. Seitdem habe ich aber auch eben Interesse an Konzerten, die jetzt nicht unbedingt meinem Spezialinteressensbereich beizuwohnen.
Für mich persönlich ist vor allem der Punkt der Vielfältigkeit rausgekommen. Also ich war jetzt 4 bis 5 Mal circa beim Konzert seit diesen 6 Monaten. Und was mir wirklich aufgefallen ist, es wird immer wieder auf ein wirklich vielfältiges und variables Programm gesetzt. Also man kann wirklich von allen möglichen Sachen kann man hören und davon auch genießen. Und das gefällt mir wirklich sehr auch daran.
Ja, da kann ich genauso zustimmen. Das ist das, was mich am meisten begeistert, dass ich zum einen wirklich überrascht bin, dass so Idole von mir hier auftreten in der Stadt, wo ich wohne. Und andererseits, dass ich Größen das erste Mal höre, von denen ich gar nicht geglaubt habe, sie zu hören und auch gar nicht vielleicht vorher gewusst habe, wer die sind, was die machen. Ja, und ich glaube, das ist schon eine besonders große Chance, diese Musik kennenzulernen und sich selbst irgendwo in einem Gefüge wiederzufinden.
Seit 150 Jahren bleibt der Verein junger Kaufleute mit wahren Werten handlungsfähig, verankert in einer reichhaltigen Tradition. Die Gegenwart achtsam im Blick und souverän gen Zukunftsvision.
Schostakowitsch wurde gefragt, welche Symphonie ist seine Lieblingssymphonie? Die Antwort war die, die ich jetzt schreibe. Ja? Weil man muss überzeugt sein in dem, was man macht im Moment. Und man arbeitet daran. Thank you.